No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nogo mit Ausgabe 194. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Markus. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, wunderschöner grauer guten Morgen.
Ja, passend zum Bild, oder?
Ja, genau. Und zum Titel auch. Grausam. Es ist derzeit nicht zum Anschauen, was unsere Wiener Vereine abliefern. Sowohl am Spielfeld direkt, spielerisch, als auch bei den Ergebnissen, Stefan.
Ja, das ist halt so. Die derzeitige Phase ist eine Unphase. Man könnte derzeit mit ein bisschen Konstanz viel Platz gut machen in der Tabelle, aber man orientiert sich anderweitig, nämlich weiter unten.
Ja, man hat vielleicht so, unteres Playoff kann auch schön sein. Wie man schon mal gesagt, gab es Derbys jetzt noch nie im unteren Playoff. Vielleicht wird es ja darauf angelegt.
Ohne
dass es uns gesagt wurde.
Genau, und so wahrscheinlich wie jetzt war es, glaube ich, schon lange nicht mehr oder noch nie, sagen wir so. Also die Austria hätte auf den dritten Platz vorstoßen können am Wochenende, ist aber aus den Top 6 an stattdessen gefallen. Man will es spannend halten bis zum Schluss, glaube ich, ist das Motto.
Ja, unnötig spannend auf jeden Fall, weil, so wie du es richtig sagst, mit dem ein oder anderen Pünktchen mehr, beziehungsweise hier und da mal ein Sieg da noch eingebaut und es wird schon wesentlich besser aussehen in Sachen Top 6. So wird das große Zittern ausbrechen zwischen Platz 1 und ich glaube Platz 10 sind nur 5, 6, 7 Punkte. Also da kann es ganz schnell in den unteren Stock gehen.
Das Gute ist, dass es auch ganz schnell wieder raufgehen kann, weil alles eben sehr eng beisammen ist. Das Schlechte ist, dass alles eben sehr eng beisammen ist und dass am Ende der Punkteteilung, des Grunddurchgangs, auch knappe Ergebnisse dann den Ausschlag geben können und vor allem die Ergebnisse den Ausschlag geben werden, die man jetzt schlecht eingefahren hat oder schlecht einfährt. Und wenn ich jetzt höre, dass die Austria-Niederlage gegen Wolfsberg nach 3 Spielen wieder die erste Niederlage ist, dann fühlt sich das für mich gar nicht so an, weil gefühlt verliert die Austria die letzten Runden immer, aber es waren halt auch Unentschieden dabei.
Genau, also
wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, das Spiel wurde ja mit 0-0 verloren. Ja.
Genau.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Und du kennst es ja noch von 23, 24, als die Austria dann die Top 6 um ein Pünktchen verpasst hat. Könnte vielleicht jetzt irgendwie heuer noch Ärger werden, dass vielleicht sogar komplette Punktgleichheit, also war ja damals da die Punktgleichheit, nur andere Parameter, die dann den Ausschlag gegeben haben. Diesmal könnte es ja vielleicht sogar mit einer, dass noch sogar eine kleine Tabelle gebildet werden muss und in mehreren Vereinen so eng wie da alles ist. Also es wäre ratsam für unsere beiden Clubs, Teams, Mannschaften, dass man denen jetzt mal sagt, Leute, sammelt Punkte, weil wir wollen nicht, dass es am Ende spitz auf Knopf hinausläuft.
Naja, vor allem das Problem ist ja das, dass die Austria gegen die direkten Konkurrenten um die Top 6 eigentlich bis jetzt nicht gut gespielt hat und nicht viele Punkte geholt hat. Jetzt hat man gegen den WRC verloren, das zweite Mal in der Saison. Gegen Hartberg hat man nicht gut ausgeschaut, gegen den LASK hat man schon verloren. Gegen Rapid hat man gewonnen, aber da ist noch das Rückspiel quasi ausständig. Also ich fürchte mich vor einer potenziellen Tabelle, die man bilden muss. Also ich glaube nicht, dass die pro Austria sprechen wird. Das heißt, man müsste sich eigentlich auf das Punktesammeln konzentrieren und schauen, dass man so viele Punkte wie möglich bekommt. Und das wird nicht leicht. Jetzt hat man noch Sturm zu Gast in der Generali Arena nächste Woche Sonntag als Gott sei Dank das letzte Spiel des Jahres. Und dann kommt Salzburg, dann kommt Rapid. Also die Auslosung könnte auch einfacher sein. Wobei, wenn ich mir jetzt die letzten Partien anschaue gegen die letzten Gegner, wo man eigentlich die Austria immer in der Favoritenrolle gesehen hat, dann sollte ich das auch überdenken, ob die Austria dann wirklich gegen Teams wie Blau-Weiß Linz, WSG Tirol oder eben auch dem WRC in der Favoritenrolle beharren soll oder ob ich vielleicht auch meine Einstellung zu diesem Verein ein bisschen umdenken muss und einfach auch mich damit zufrieden geben muss, dass die Austria oft überraschen kann, aber sowohl ins Positive als auch ins Negative und eine Favoritenrolle in Zeiten wie diesen einfach nicht nicht up-to-date wäre.
Auf jeden Fall, das Gleiche trifft eigentlich auf Rapid zu, auch schon gegen viele verloren, wobei, ja, so wie du das sagst, klingt es ja so, als wäre das wirklich nur 4-5-Kampf. Eigentlich sind nur die letzten zwei, ich glaube, ich diesbezüglich für den Moment außen vor in Sachen Top 6, alle anderen mischen da kräftig mit. Jo, schauen wir mal, was jetzt dann tatsächlich noch auf uns wartet, auf uns zukommt. So wie du es richtig gesagt hast, Punkt wäre extrem ratsam. Du hast Glück, wirklich nur noch ein Pflichtspiel für die Austria oder ein Spiel in diesem Jahr. Auf mich warten noch drei.
Ja, aber die wirst du auch überstehen, mein Lieber.
Ja, frag dich nur wie.
Und ja, auch hart erarbeitet, dass ihr international spielen dürft. Dass ihr hättet ja auch in Schottland quasi euch mit dem 2-0 in der Pause zufrieden geben können und nicht mehr eine Aufholjagd starten, aber ihr wolltet das, so und so ist es jetzt gekommen.
Jo, und wie so oft hat man halt im Sommer anders gedacht, dass vielleicht die ganze Geschichte laufen könnte, ist sie nicht gelaufen. Ich meine, letzte Saison ist sie immerhin international gut gelaufen und ansonsten ging es dann in die Binsen. Heuer ist alles für den Arsch. Stand jetzt und...
Wir tun uns halt selbst auch sehr leid, muss man sagen. Die Länder, die Bundesländer, die lachen jetzt wahrscheinlich über uns. Das müssen wir jetzt über uns ergehen lassen. Da ist sicher auch genug oder viel Genugtuung dabei jetzt bei den Fans der anderen Vereine, weil ja die Wiener Vereine ja oft auch als großkotzig rüberkommen. Aber ja, mit dem müssen wir jetzt eben auch leben. Das ist auch ein negativer Aspekt.
Heißt, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern, da muss man halt auch mit der Hemo in die andere Richtung rechnen. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also zwischen Platz 1 jetzt Salzburg und WSG Tirol als 10. sind es 8 Punkte, aber eben zwischen WSG Platz 10 und dann Hartberg Platz 6, der noch qualifizieren würde für die oberen Plätze, sind es gerade mal 2 Pünktchen, also von daher kann wirklich alles noch passieren und ja, Rapid hat sich, wie du es richtig sagst, das Leben eben auch schwer gemacht, diesmal am Samstag im Einsatz. Das hat mich, hat uns irgendwie stark verwirrt in einigen Kommunikationen, die es auf Social Media gab, dass man mal nicht sonntags rangehen musste, aber der Tagänderung gab irgendwie auch nicht irgendwie, dass man sagt, ah, jetzt ist alles anders oder neuer Impact. Wobei ich sagen muss, ich habe ja schon angesprochen gehabt, dass für mich das Lastspiel eine minimale Verbesserung zu sehen war, gerade bis zum 0-1. Ich finde, dieser minimale Aufwärtstrend hat sich eigentlich gegen Ried fortgesetzt, auch wenn ich bei der Aufstellung hier und da ein bisschen überrascht war, was Stefan Kulowitz da aufgeboten hat, auch wenn man eben gehört hat, was schon dann wieder die Ausfälle betroffen hat, irgendwo nachvollziehbar. Nach 9 Minuten wurde es nicht gerade besser, ist Jonas Auer nach einem Zweikampf mit Extra-Pietler Solbauer dann auch noch ausgefallen, Kopfverletzung von hier, gute Besserung, ich hoffe mal, es ist nicht zu arg und er kann dann bald wieder mitwirken. Sah schon ordentlich aus, wie die beiden da zusammengekracht sind. Ich denke mal, es ist irgendwo mitbezeichnend, wenn in der Offensive ein Louis Schaub derjenige war, also bezeichnend auch für den bisherigen Saisonverlauf jetzt, das nicht, dass ich den Louis so schlecht machen will, aber er hat einfach in der Saison bis jetzt relativ wenig ran dürfen. Wenn er mal ran durfte, dann hat er relativ wenig gezeigt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und auch wenn jetzt in den letzten paar Spielen leichte Tendenz nach oben gezeigt habt, was aber im gesamten Konstrukt der Mannschaftsleistung jetzt nicht so schwer war, da etwas herausstechen zu können. Dann gab es ein paar ganz ordentliche Kombinationen von Rapid, ohne dass jetzt irgendwas besonders megamäßig gewesen wäre, aber ich glaube, kann man in dieser Phase jetzt auch nicht erwarten. Ried hat aber auch gezeigt, dass man sich nicht verstecken wird, dass man hinten massiert steht, aber eben auch die Nadelstiche nach vorne setzt, sich nicht verstecken will und gerne auch sein Heil hier und da in der Offensive sucht. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, war die ersten 20 Minuten dass der Rapid das Zepter in der Hand hatte. Man konnte dann auch durch Schaub in Führung gehen. Ich finde, das war eine schöne Kombination. Gut von Gulliksen eingeleitet, schön von Doll dann in die Mitte weitergegeben. Da haben, glaube ich, 2 Rapidler verpasst. Am Schluss ist der Ball bei Louis Schaub gelandet. Und wenn der im 16er so viel Zeit hat, dann hat er einfach auch noch die Technik, dass er den schön aufs Tor bringt. Auf der anderen Seite, als dann nachher... den Treffer hat er zwar wunderschön gemacht und auch dann noch über Torhüter und Solbauer, der sich aufs lange Eck schon spekuliert hat, dann hinweggesetzt. Hat er bei einer Chance dann aufs eigentlich vermeintliche den zweiten Treffer liegen lassen, nach einer Eckballvariante von Seitenlinie flach eingespielt hat. Ich glaube, Doll war es dann oder ein anderer, der das geschickt in die Mitte ein bisschen freigeblockt hat, kam er dann eigentlich wieder relativ frei zum Schuss. In dem Fall hat er ihn aber halt direkt auch nehmen müssen und dann übers Tor gesetzt. Und ja, aber man hat eben auch gezeigt, glaube ich, das wirkliche Bemühen jetzt in den letzten zwei Partien war da, auch der Einsatz war da, der Kampf war da von Rapid-Seiten, hier und da das ein oder andere Element, was man der spielerischen Natur zuordnen konnte schon, aber man ist halt auch immer wieder für Aussetzer gut und so ist Ried dann irgendwie auch zum Ausgleich gekommen. Finde ich zuerst in die Szene eingeleitet, relativ unnötiger Freistoß, den man dann auf der rechten Abwehrseite verursacht hat. Dann war so der Ball, ja, zweimal schon, zwei, dreimal die Möglichkeit, besser zu klären, dann ins Ausgeklärt aus dem Einwurf, dann also erneut einen Standard herausbeschworen, auch da die Möglichkeit, irgendwie das Ding mehrmals wegzugeben. Ich glaube, idealerweise, ich glaube, Amane oder Mbui war es hinten dran, hätte vielleicht dem Kollegen sagen sollen, lass mich den wegköpfen, er war in einer besseren Position gewesen, glaube ich, auch von Koordination, Ballhöhe und Sprungmöglichkeiten, um da zu klären. Am Ende ist der Ball erneut beim Rieder gelandet, der war wohl eher auf den Torschuss fokussiert, hat ihn dann als optimale Vorlage aber wieder in die Mitte gegeben und so stand es 1-1. Ich denke mal nicht verkehrt, wie es auch der Sky-Kommentator dann gesagt hat, dass es summa summarum in der ersten Halbzeit okay ging, dieses Unentschieden. Zweite Hälfte kam Rapid, finde ich, wieder mit einigen Zug raus und dann war es halt erneut ein individueller Fehler, mit dem er sich dann die ganze Sache verhagelt hat. Cvetkovic, der zunächst nicht optimal, also in dieses Zweikampfduell, das schon, glaube ich, locker 15, 20 Meter vor dem 16er stattfindet, geht, lässt sich da dann überspielen, kommt erneut in den Zweikampf rein und dann, jo, wie er das da gelöst hat, war sehr schlecht. Eckball verhindert, indem er dann dem Stürmer so einen Ball auflegt. Mit Sicherheit hat er es anders geplant, den zu klären, sondern über den Kopf dann weit nach hinten rauszuschlagen. Der Ball war mit Sicherheit seine Überlegung. War dann eigentlich nur eine Kerze, der Gartler gezwungen hat oder forciert hat zum Rauslaufen. Der kam zu spät gegen den Gegenspieler. Der bringt den Ball zwar noch aufs Tor, aber Gartler haut ihn danach eigentlich um und damit eigentlich klarer Elfmeter, aber hier erneut eben zuerst individueller Fehler von Cvetkovic mit seiner Erfahrung, sollte den Ball halt dann ins Auslassen, auch wenn es bestimmt hieß, als Vorgabe vom Trainerteam mit dazu, Ried ist ganz gut bei Standards, schauen wir, dass wir Standards verhindern, hat er, denke ich mal, die ganze Sache damit wesentlich schlimmer gemacht, als er sonst wahrscheinlich gekommen wäre. Und dann auch Gartler eben schlechtes Timing, den Schritt zu spät gewesen beim Rauslaufen, räumt den Gegenspieler ab. Da gab es Elfmeter, er wurde von Poma in die Mitte gehaut, Gartler hat sich für sich aus Liegeeck entschieden, nicht mehr rangekommen. Und eben auch im Nachgang kann man Rapid nicht vorwerfen, dass alles probiert worden ist. Vieles war natürlich auch Stückwerk und in einer gewissen Verzweiflung dann zu ungenau mal wieder und nichts erfolgsversprechend. Viele Bälle, die dann irgendwo ja ins Nirvana gewandert sind, Rieder natürlich zeitgeschunden dann auch. Und ich glaube, es gab jetzt noch ein, zwei, drei Halbmöglichkeiten, keine wirklich ganz große mehr. Okay, von Amane natürlich der Pfostenschuss, da hat man dann irgendwie Pech gehabt, dass der nicht irgendwie vielleicht auch dann reingefallen ist. Man mindestens hier noch das X mitnimmt oder mit dem Ausgleich dann neuen Schwung nochmal nach vorne bekommt. Jo, 1-2 Niederlage. Die Fans haben sich, glaube ich, schon Mitte zweiter Halbzeit, ich denke mal, es war so geplant, ziemlich gegen die Mannschaft gewandt. Trillerpfeifenkonzert, denke mal, ja, was jetzt auf die letzten Leistungen bezogen okay ist. Die ein oder andere Stimme ist auch schon vernommen worden. Ja, aber es ist doch besser, die Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube, sie ist es so lang unterstützt worden ist und die Spieler haben sie ja zuletzt in ihren Interviews auch immer wieder gesagt, ja, kann jeden Fan verstehen, der da jetzt scheiße gelaunt ist oder pfeift oder seinen Unmut äußert. Und ich denke mal, da war dann auch bis weit ja, über weite Teile die Unterstützung da. Und denke mal, wenn dann halt das Fass überläuft, muss man da auch das Verständnis haben. Zudem gab es eben gewisse Spruchbänder-Banner, die ja auch die Legenden angegriffen haben. Welche Legenden genau gemeint sind, ist nicht klar, aber es krebsen ja genug Legenden bei Rapid herum noch, die gewisse Jobs oder Ämter haben. Das heißt, da ist wohl auch die Schonzeit vorbei und von daher eben die Reaktion der Fans für mich nachvollziehbar und verständlich, bis auf die Böller. War schon beim Lastig mal ein Problem, wo es halt, glaube ich, eine Rakete gab, plus eben, dass man da mit Pyrotechnik oder eben Böllern wohl erneut gewisse Sanitäranlagen zerstört hat. Also da frage ich mich wirklich, es schadet nur dir als Fankurve, als Ruf, es schadet noch dem Verein, der halt gewisse Kosten zu übernehmen hat und wem bringt es irgendwas? Das ist für mich einfach nur komplett vertrottelt, genauso wie die Böller im Stadion. Wissen, wie gefährlich die ganze Sache ist. Man hat gemerkt, welche Schläge es da gelassen hat, selbst vom TV und wie die Kameraführung dann gewackelt hat. Ist gefährlich, wenn es jemand abkommt. Wir hören zu Silvester immer wieder von schwerwiegenden Verletzungen, wenn so jemand was abbekommt. Wir wissen alle von der Georg-Koch-Geschichte, dass es da mit Ohr, mit Kopf, mit Gleichgewichtssinn gravierende Folgen haben kann. Von daher habe ich eigentlich gedacht, diese Scheiße ist wirklich ad acta gelegt und wenn sie ihre Bengalen dann haben oder was haben, wir wissen auch, da gibt es gefährliche, aber wenn das eben dann, sag ich mal, sind ja die ganzen Kurven schon so routiniert, dass wirklich unfallfrei abgefeiert wird. Kann es wie beim LASK auch zu Sichteinschränkungen kommen. Aber diese Böller-Scheiße verurteile ich komplett.
Nicht nur du. Braucht, glaube ich, niemand im Stadion. Egal, ob ultraorientiert oder nicht. Ja, was denkst du, wie wird es jetzt weitergehen bei Rapid? Jetzt hat man die zweite Niederlage unter Kulowitz. Ich denke, es war jetzt auch für viele Rapid-Fans glücklicherweise keine Empfehlung für eine Weiterverpflichtung von ihm. Oder glaubst du, dass da trotzdem noch Chancen da sind?
Wie gesagt, für mich gab es eine minimale Weiterentwicklung und hat gemerkt, dass die Mannschaft wieder mehr versucht, Mannschaft zu sein, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, ist mir ganz klar. Dass jetzt irgendwie gegen alle Legenden geschossen wird oder Ex-Spieler, die sich irgendwie daher tummeln, ist auch okay, dass Kritik kommt, dass er ja bei den Trainerteams jetzt zuletzt auch mit dabei war und gewisse Verantwortung hatte. Ich weiß aber natürlich auch nicht, wer hat den Kulo dazu gemacht, dass er die Offensive übernehmen soll. War das sein Wunsch, seine Überlegung oder dass er gesagt hat, ich bin da der Experte? Wenn ja, weiß Gott warum. Oder wieso ist er da irgendwie so ein bisschen vom Saulus zum Paulus gemacht worden? Keine Ahnung. Ich, so wie du es richtig sagst, also ich glaube jetzt nicht, dass er sich tatsächlich allein schon durch die Ergebnisse weiterempfohlen hat. Man hat jetzt auch nicht so eklatant gemerkt, boah, da ist der Mörderruck durch die Mannschaft gegangen und sie präsentiert sich ganz anders, sondern eben nur in Nuancen. Auch wenn ich die gewisse Vorwärtsentwicklung gesehen habe, nehme ich schon mit an, dass er jetzt diese finalen drei Spiele 2025 macht und bekommt und danach eben ein Change herbeigeführt wird, zumindest ein neuer Cheftrainer kommt. Ob dann Stefan Kulowitz erneut in diesem Trainerteam mit dabei sein soll, ja, bin ich mir ein bisschen so ein Wiegelwoggel. Keine Ahnung, ob das gut wäre, ob das schlecht wäre. Um die Fans.
Hast du glaubst, du bist im Wiegelwoggel, ob das gut oder schlecht wäre? Nein, der muss dann weg, wenn ein neuer Trainer kommt. Das kann sogar ich von außen sagen. Das wäre genauso, wie wenn der Wegleitner ist, der den dritten Trainer dann überlebt. Ich meine, das ist ja eine Seuche, die du nicht mehr loskriegst. Entschuldigung, ist aber eine harte Wortwahl, aber wie soll sich dann irgendwas weiterentwickeln, ja, wenn man dann noch immer irgendwelchen Personen im Verein hat?
Im Hintergrund, oder?
Was?
Der Wegleitner steht jetzt für mich komplett im Hintergrund, von dem habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Oder bin ich da jetzt so weit weg?
Der Wegleitner ist der Co-Trainer von Helm, war der Co-Trainer.
Das weiß ich, aber steht medial komplett im Hintergrund, oder?
Natürlich steht er medial im Hintergrund, aber der Wegleitner hat ja auch schon übernommen, wieder, wie man gegangen ist. Hat, glaube ich, den besten Punkteschnitt als Austria-Trainer. Jetzt ist dann Stefan Helm gekommen, Wegleitner geblieben. Und wenn jetzt der Helm gehen würde und Wegleitner wieder übernimmt, dann ist das doch auch wieder ein Weitermachen wie bisher in Wahrheit, weil der Wegleitner einfach die Mannschaft mitprägt.
Aber das hieß also, doch aber auch zu Anfang, dass die sozusagen ein Duo bilden. Da hat sich jetzt der Helm immer mehr als Chef herauskristallisiert.
Aber das hat der Helm auch schon von Anfang an gesagt, dass es einen klaren Chef geben muss und dass er das sein sein muss.
Ja,
oder
aber
will.
Ich finde, ein ja. Kulowitz war ja auch jetzt unter Stöger immer mehr, dass er genannt wurde, dass irgendwo gewisse Sachen im Fokus stand, dass er auch kritisiert wurde halt für die Offensivarbeit, die, wo er nichts zusammenlief. Nein, ich bin von daher im Wickelbockel, weil es wohl eben der Rapid-Plan war, auf lange Sicht ihn aufzubauen. Haben wir auch schon von Sky-Seite gehört, Schattentrainer und so weiter von Marc Janko. Für mich ist das irgendwo, also ich sehe das ein bisschen mehr als Blödsinn. Also ich glaube, es ist gang und gäbe bei den Vereinen, dass die zukünftige Trainer da übers Trainerteam aufgebaut werden, dass man natürlich nicht auch gewisse Gefahr hat für Cheftrainer, um dann zu sagen, jetzt wird der irgendwie vom Co-Trainer beeinflusst oder vielleicht negativ beeinflusst oder der will sich selbst halt irgendwie zum Chef machen. Ich glaube, ja, es gibt es immer irgendwo, aber es gibt es im normalen Geschäftsleben, glaube ich, draußen auch, dass da irgendwie welche Leute gibt, die so nach oben arbeiten wollen und dann vielleicht ihrem Chef ein bisschen das Hackl ins Kreuz hauen. Deswegen würde ich für ein Fußballbusiness nicht ausschließen. Aber ich glaube, es ist in vielen Bereichen gang und gäbe. Also auch bei Sturm, wir kennen ihn ja, Sagan Duran ist auch dort Co-Trainer. Ich glaube, der hat mit Sicherheit, nachdem er jetzt auch die Polenz in der Tasche hat, auch das Bestreben, Chef zu werden. Ob jetzt direkt bei Sturm dann Chef zu werden, soll es vielleicht den Säumel irgendwann erwischen oder irgendwo anders dann Chef zu werden. Es sei dahingestellt, aber ich finde, es ist ganz normal, dass über die zweite Reihe dann irgendwie potenzielle zukünftige Chefs aufgebaut werden.
Ich habe lieber eine zweite Reihe wie den Helm, der dann quasi von der zweiten Mannschaft in die erste wechselt als Cheftrainer, also von Cheftrainer zu Cheftrainer wird, als einer, der Co-Trainer ist, die Mannschaft schon kennt, die Abläufe kennt und dann vielleicht schon ein paar Nuancen ändert im Mannschaftstraining, aber im Endeffekt dann wahrscheinlich auch nicht wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann, weil da einfach, ich meine, der Trainer und der Co-Trainer, der tragt das ja mit, was die Mannschaft auf den Platz bringt. Das ist jetzt egal, ob ich da jetzt Co-Trainer bin oder Cheftrainer bin. Und wenn der Chef dann geht und ich rück auf, interimistisch sage ich okay, aber dass ich dann beim nächsten Trainer noch dabei bin und dann beim nächsten Trainer noch dabei bin, das finde ich irgendwie, das finde ich komisch. Und beim Streich war es ja auch in Freiburg so, dass der U21-Trainer übernommen hat und das auch recht erfolgreich und nicht irgendein Co-Trainer. Die haben dann einfach neue Impulse in die Mannschaft gebracht und vielleicht auch ein moderneres System oder ein anderes System, wie auch immer man das sieht. Und das ist Erfolg. Aber wenn es jetzt nicht läuft bei der Mannschaft, wie es jetzt da bei der Austria und bei Rapid ist, dann brauche ich mich nicht wundern, dass unter dem ehemaligen Co-Trainer als Cheftrainer jetzt auch nicht viel besser läuft, auch wenn du Nuancenverbesserungen siehst. Aber ich meine, die hättest vielleicht unterm Stöger dann auch gesehen.
Ja, du, ich meine, prinzipiell...
Und es spricht, Entschuldigung, auch nicht... Ich meine, bei der Austria ist das ja jetzt nicht der Fall, weil auch von den Interviews her finde ich, dass der Mannschaft und Trainerteam noch eine Einheit ist und dass man da nach wie vor an einem Strang zieht, auch wenn man da jetzt mit viel Unruhe zu kämpfen hat, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch vom Verein her. Aber bei Rapid hatte ich ja nie das Gefühl, da hat ja der Peter Stöger schon nach ein paar Runden gesagt, dass da irgendwas nicht gut ist. Und der hat anscheinend, der Peter Stöger, als Person Peter Stöger hat anscheinend auch nicht genug Autorität gehabt, beziehungsweise auch nicht Autorität bekommen, seine Vorstellungen hundertprozentig umsetzen zu können. Weil da einfach eine Bubel-Freundschaftspartie bei Rapid tätig ist, die über sich gegenseitig schützend die Hände hält.
Ja, um das nochmal richtig einzuordnen, also ich habe es jetzt nicht nur wegen Kulowitz gemeint oder wegen der reinen Person oder Trainer Kulowitz gemeint, wieso ich dann Wiggelwoggel bin, sondern weil man eben, ich es prinzipiell nicht schlecht finde, diesen Weg, die eigene Trainer heranzuzüchten und aufzubauen und dass man halt diese Arbeit damit ad acta legen wird. Wäre natürlich die Frage, wird sich ein Kulowitz zurückstufen lassen wieder zu Rapid 2? Was machst du dort mit einem Kerber, der jetzt dann auch ja schon von den U-Mannschaften aus, also von der Akademie hochgerückt ist, dort den Job macht und denke mal der nächste wäre, den man dann heranzüchten wollte. Aber prinzipiell sehe ich das auch so, dass es wahrscheinlich ein radikaler Schritt wesentlich besser wäre, um dann eben ein Fundament zu legen für ein neues Trainerteam, das dann sich dann komplett unbefangen dann neu reinkommen kann. Das heißt, würde eben bedeuten, ein Machowek, ein Kulowitz weg. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Plus, so wie sich jetzt derzeit dann das, und es sollte nicht der alleinige Faktor sein, aber vielleicht ein kleiner Mitfaktor, den man mitbedenken sollte, halt, glaube ich, man für die Fernseher auch besser wäre und dann damit dann auch für generell mehr Ruhe im Verein.
Wenn man Konzepte arbeitet, wenn man eine Philosophie verfolgt im Verein, dann muss man auch den Mut haben, das umzusetzen. Aber ich glaube, dass das einfach bei Rapid derzeit nicht der Fall ist. Dass man da in Ruhe arbeiten kann. Es wird auch dem Trainer nicht, es wird auch den Trainern irgendwie nicht ermöglicht, die Vorstellungen umzusetzen und den nächsten Schritt zu gehen, weil man dann immer Angst hat, weil man da irgendwelche Stakeholder vielleicht nicht zufriedenstellen kann, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall mühsam und es ändert sich einfach nichts.
Ja, also mühsam ist es auf jeden Fall. Und bei Rapid haben wir jetzt schon sehr viel probiert, gewisse Sachen auszutauschen, gewisse Positionen, gewisse Personalien auszutauschen. Ja.
Ja, aber der Stefan, ich habe mir das Interview vom Steffen Hoffmann auf Sky angeschaut. Was für mich auch irgendwie bezeichnend ist, dass da ein Geschäftsführer alles auf den Katzer abwälzt, die ganze Entscheidung. Der Katzer muss einen Trainer finden und der Katzer muss das machen. Und da kann er dazu nichts sagen, weil das ist die Aufgabe vom Katzer. Also er hat sich da überhaupt nicht irgendwie hinter ihn gestellt oder neben ihn gestellt, sondern einfach ihn quasi als den Schuldigen jetzt schon festgemacht, wenn der nächste Trainer auch nichts wird. Und dann hat er gesagt, er hat genug Aufgaben im Verein, aber welche er hat, hat er auch nicht sagen können. Und das finde ich halt, war auch wieder kein glückliches Interview von einem hohen Tier, sage ich jetzt mal, unserer beiden Vereine, wie es so oft in letzter Zeit war.
Ja, ich denke mal auch er wird da mit diesem Legendenbanner mitunter gemeint sein und vielleicht irgendwo angezählt sein. Und ich glaube aber, ja, wir alle wissen schon, wenn die Mannschaft nicht performt, ist der Trainer als erstes angezählt. Wenn es um den Trainer geht, ist der Sportdirektor dann als erstes angezählt. Von daher ist es schon okay, aber schon ein bisschen einfach abgeputzt auch, ja.
Ja, finde ich schon, ja. Aber genau. Apropos mühsam. Also, bei der Austria jetzt auch nicht viel Neues, verloren 2-1 gegen den WRC. Ich muss einmal zur Aufstellung kommen. Man hat so viele Stürmer in den eigenen Reihen, man hat so viel Potenzial auf der Bank, auch in den letzten Spielen. Man ist ja auch überzeugt von der Transferpolitik, aber irgendwie lässt man es auch nicht auf dem Feld zu. Einzig Eggestein wird Vertrauen geschenkt und jetzt ist Sakaria verletzt und wir spielen nur mit einem Stürmer, obwohl, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, kenne es auch nicht die Überlegungen des Trainerteams, aber so als Außenstehender verstehe ich das halt nicht. Wenn es uns auch schon die letzten Runden so schwer gefallen ist, Tore zu schießen oder Tore zu schießen in den letzten Runden ohne Beteiligung vom Manfred Sakaria und ich nehme dann quasi einen zentralen defensiven Sechser mit rein mit Maybach, junger Spieler, super. Habe ich vielleicht die eine Seite jetzt befriedigt als Trainer, aber ich spiele dann nur mit einem Stürmer. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann so erfolgreich ist. Und man hat es ja dann gestern auch gesehen. Die Austria hat zwar gut begonnen, gleich mit einer Chance von Manfred Fischer, ist am Polster gescheitert oder hat Polster angeschossen. Wenn der Ball reingegangen wäre, wer weiß, wie sich das Spiel entwickelt hätte, aber trotzdem ist man vorne einfach viel zu harmlos aufs ganze Spiel gesehen. Und man hat einfach im vorderen Drittel der gegnerischen Hälfte keine Methoden, keine Mittel, keine Strategie, wenig Vorgaben, wie man da jetzt zu einem Torerfolg kommt. Und wenn man einmal dazu kommt, Chancen zu kreieren, dann schießt man einfach immer zentral aufs Tor oder so zentral aufs Tor, dass sich der gegnerische Tormann eigentlich relativ leicht mit Paraden auszeichnen kann. Also irgendwie ist da gerade der Wurm drinnen und deswegen verstehe ich auch nicht, dass man da jetzt da mit einem zusätzlichen Sechser beginnt, mit einer Solospitze und einem Boateng oder einem Ragusch oder wie sie alle heißen, auf der Bank sitzen lässt. Das ist mir nicht verständlich und irgendwie war es auch dann dementsprechend ein Spiel, wie man es von der Austria in dieser Saison leider erkannt hat, dass man eigentlich das Spiel unter Kontrolle hat, dass man zu Chancen kommt, die man nicht nutzt, dass man so ein bisschen eine Anfangsoffensive hat und dass man dann einfach wieder durch ein Slapstick-Tor, also oder durch Fehler, durch ungezwungene Fehler, Maybach hat den Ball verloren, Lee kann den Ball dann aber als Backup quasi retten, verliert ihn dann aber auch. Dragovic schaut auch nicht sehr gut aus, dann in der Rückwärtsbewegung, in der Attacke, und man bekommt dann einfach das 1:0. Und weil man ja die Austria in dieser Saison ist, bekommt man 4 Minuten später gleich das 2:0, auch wieder nicht gut ausgeschaut, die Austria. Und dann sind alle Bemühungen, die man in die ersten 10 Minuten gesetzt hat und versucht hat, da irgendwie ein Spiel unter Kontrolle zu bekommen, den Stempel aufzudrücken und auch zu Torschancen zu kommen, sind da mit einem Schlag zunichte gemacht. Man ist 2:0 hinten, man weiß es wieder auswärts ganz schwer, da jetzt dann noch das Ruder rumzureißen, da vielleicht noch ein X zu holen oder dann auch noch einen Sieg zu holen. In der jetzigen Verfassung ist es einfach schwieriger. Man hat sich wieder mal das Leben schwer gemacht und man hat das Spiel in Wahrheit schon in der ersten Halbzeit entschieden und man hat dann auch derzeit nicht die Kraft, zurückzukommen und da Spiele zu drehen. Da fehlt es an der Qualität, da fehlt es an der Sicherheit, am Selbstvertrauen und da fehlt es vor allem an einem durchgehenden System, das man letztes Jahr dann halt schon gehabt hat, das dann vielleicht auch schon jetzt ein bisschen durchschaubar wurde, aber man hat nach wie vor, und jetzt ist es schon fast, also der Grunddurchgang ist ja schon fast vorbei, man hat noch immer keine Antwort drauf, oder man sieht noch immer keine Antwort, wie man denn jetzt dieses Jahr eigentlich spielen will, um den nächsten Schritt zu machen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass der WRC auch zu Beginn eine super Möglichkeit gehabt hat und das Spiel gleich entscheiden hätte können. Da hat Radlinger retten können. Hat mir gestern übrigens auch nicht schlecht gefallen und hat auch wirklich tolle Paraden gehabt und die Austria im Spiel gehalten, unter Anführungszeichen. Das muss ich auch einmal sagen. Also der kommt in Form. Vielleicht ist das auch der erste Schritt für die anderen Spieler, in Form zu kommen. Wobei, jetzt braucht er auch noch mal in Form kommen vor der Pause.
Waren aber Szenen, da wo ich die für ihn sprechen, oder wo wir wissen ja, dass er stark ist, auf der ja. Linie. Ja. Und jetzt nicht groß herauslaufen, mitspielen, Flanken abfangen. Wissen alle, glaube ich, alle, hat er Verbesserungspotenzial. Also, aber dass er prinzipiell auf der Linie von der Reaktionszeit ein guter Keeper ist.
Ja, das ist
nicht so bestritten.
Das hat er gestern zeigen können. Und dann gab es eine gelb-rote Karte gegen den WRC. Die Austria war dann eben knapp eine halbe Stunde in Überzahlspiel, also einen Mann mehr am Platz. Aber wie so immer, wenn man in so einer Situation wie die Austria gerade ist, dann kann man das halt auch oft nicht ummünzen und dann noch ein Spiel, also dann noch 3 Tore in einer halben Stunde schießen, das funktioniert nicht. Aber es ist trotzdem eine leise Hoffnung bei den Fans aufgekeimt, dass man vielleicht doch noch ein X holt und einen Punkt macht. Aber dem sollte dann auch nicht so sein. Lee hat dann noch einen Freistoß verwandelt und den Anschlusstreffer zum 2:1 gemacht. Hatte auch viel Glück, weil die Mauer, du würdest sagen, löchrig wie ein Schweizer Käse war. Und dann ist der Ball auch noch an die Innenstange gegangen und irgendwie dann noch hinter die Linie gegangen. War ein wuchtiger Schuss, war auch ein grundsätzlich ein schönes Tor, aber da war halt auch ordentlich Glück dabei. Und man hat dann Ragusch ins Spiel gebracht, man hat dann Boateng ins Spiel gebracht. Also man ist dann auf einmal mit 2 Stürmern offensiv geworden. Ich weiß jetzt auch nicht, ist das nicht zu spät gekommen? Hätte man da nicht schon in der Pause ein Zeichen setzen sollen? Leider bin ich taktisch da noch zu unbewandert, um das wirklich beurteilen zu können, beziehungsweise kenne ich die Überlegungen vom Trainerteam auch nicht wirklich. Es ist halt dann so gekommen, wie es gekommen ist. Ragusch hat Chancen gehabt, Boateng hat Chancen gehabt, aber auch keine hundertprozentigen Chancen, beziehungsweise auch immer nur den Tormann angeschossen oder schlampig zu Ende gespielt. Gerade im Überzahlspiel hat sich das dann eben noch mehr verdeutlicht als bei 11 gegen 11, dass man eigentlich wenig Ideen hat, den Ball ins Tor zu bekommen oder wenig System hat, wie man die Angriffe gestaltet, dass man da gefährlich sein kann und auch den Ball ins Tor bekommen kann. Man tut sich nach wie vor schwer, durch die Mitte zu spielen, durch die Mitte zu kommen, enge Räume zu bespielen, Lücken aufzureißen. Am angenehmsten für die Austria ist es nach wie vor, über die Außen zu spielen. Tesokli macht da auch einen guten Eindruck, muss ich sagen. Hat zwar leistungstechnisch auch ein bisschen geschwankt, aber hat mir gestern wieder sehr gut gefallen auf der linken Seite. Und ja, aber die Gegner wissen halt jetzt auch schon, dass die Austria gut über die Seiten kommen kann, mit Lee auf der linken, mit Ranfl auf der rechten Seite, aber dass die Flanken oder dass die Strafraumbesetzung dann auch eher schlecht oder unterdurchschnittlich ist und das dann halt auch nichts einbringt. Und aus diesem Grund sind die gegnerische Mannschaft natürlich auch bestrebt, die Mitte zu blockieren und den Ball auf die Seite zu bringen, um dann quasi ungefährliche Austria-Angriffe überstehen zu können. Und das funktioniert herrlich. Man merkt halt auch, dass jetzt mit Sanel Sajic und Manpreet Zakaria zwei spielstarke, technisch starke Spieler fehlen, die da auch über die Mitte mal mit Einzelaktionen Räume aufreißen können. Also es läuft derzeit nicht ganz rund bei der Austria, aber ich sehe schon noch Hoffnung und ich denke auch, und da bin ich jetzt beim zweiten Thema, beim zweiten großen Austria-Thema, diese Gremienstreitereien im Hintergrund, Sportdirektion, Einstellungen, Sportvorstand-Nominierungen hat ja jetzt die Gruppe um Jürgen Werner, die WTF-Gruppe, den Thomas Zorn als Sportvorstand nominiert. Das sorgt natürlich für Aufruhr, das sorgt für Unruhe im Verein und man hat es geschafft, diese ganzen Streitereien und auch diese ganze finanzielle Lage, wo es um die Lizenzen geht und um das wirtschaftliche Überleben geht, von der Mannschaft so gut wie möglich abzuschirmen. Aber mittlerweile merkt man halt einfach, dass auch ein Stefan Helm keinen sicheren Job mehr hat und dementsprechend manchmal unglücklich und unsicher agiert, weil man eben auch als Fan, sage ich jetzt nochmal, das Gefühl bekommt, dass er es allen recht machen muss, dass er da auch ein bisschen ein Getriebener ist, dass er der neuen Sportdirektion gefallen will, aber natürlich auch der Investorengruppe gefallen muss, die ihn ja letztendlich installiert haben und dass das halt dann auch auf das Spielfeld oder auf die Leistung im Spielfeld nicht recht förderlich ist. Das heißt, ich gebe die Schuld an dem derzeitigen Auftreten nicht nur der Mannschaft, nicht nur dem Trainerteam, aber auch den Präsidenten und den Gremien, die da einfach immer wieder mit Sticheleien für Unruhe sorgen. Und solange das nicht geklärt ist, brauchen wir über Meistergruppe, Europacup-Qualifikation, Meistertitel, Cup-Titel, was auch immer, nicht einmal ansatzweise nachdenken, weil wie soll man eine erfolgreiche Mannschaft, wie soll man erfolgreich und konstant spielen, wenn man es nicht schafft, dass jeder im Verein seine Hausaufgaben macht, sich um die Dinge kümmert, die ihm was angehen, sondern überall mitmischen will, überall mitreden will, seine eigenen Leute irgendwie installieren will. Man hat ein Sportkonzept ausgearbeitet, man hat ein Playbook entwickelt. Man entwickelt dann ein weiteres Sportkonzept, eine weitere sportliche Strategie, die sich wahrscheinlich auch mit dem Playbook ein bisschen deckt, muss ich sagen. Also wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht, wie soll es dann bei der Austria vorwärts gehen? Wie soll dann irgendwas erfolgreich werden? Ich verstehe es nicht. Und ich glaube, solange das nicht geklärt ist, braucht man da jetzt auch gar nicht weiterreden über irgendwelche Einwechslungen, Auswechslungen, Nachwuchsspieler, Vertragsverlängerungen, weil das ist alles so zahnlos derzeit, dass es grauenhaft ist. Also ich bin sehr desillusioniert derzeit.
Ja, kann ich verstehen. Und das eint uns ja so ein bisschen, dass es nicht nur am Feld grausam ist, sondern eben halt auch drumherum viele Baustellen gibt, bei uns ein bisschen anderer Natur wie bei euch, das ist ganz klar, aber dass beides irgendwo Chaos verursacht und sich dann halt, denken wir vielleicht zu geringen Teilen, dann irgendwo auch am Platz widerspiegelt, ist halt auch so. Und auf der einen Seite ist es schön, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist interessant für uns, dass wir immer wieder halt neue Dinge serviert bekommen, über die wir reden können, über die wir reden dürfen und irgendwo auch müssen leider dann. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es halt schon zart, weil wir sind jetzt nicht hauptberufliche Journalisten, die halt es als Broterwerb machen, darüber zu sprechen, sondern in unserem Fan-Dasein. Und da belastet es natürlich dann irgendwo, wenn man sich neben den ausbleibenden guten Ergebnissen auch noch über solche Sachen Gedanken machen muss.
Ja, vor allem finde ich es ja auch faszinierend, dass bei Rapid eher das Sportliche betrifft, wie eine sportliche Philosophie auf den Platz zu bekommen, auch dem Trainer die Zeit zu geben, das umsetzen zu können. Aber man scheint sich in den Gremien sehr geeint zu sein, aber bei der Austria, da gibt es ja diese Grabenkämpfe seit Jahren. seitdem Jürgen Werner eingestiegen ist, wollte man, man hat Jürgen Werner den Verein retten lassen, wollte man ihn auch wieder loshaben oder will man ihn loshaben. Und ich verstehe es halt nicht, weil die erfolgreichsten Zeiten sind halt jene Zeiten, wo alle an einem Strang ziehen und das fängt beim Zeugwart an und hört beim Präsidenten und beim Aufsichtsratsvorsitzenden auf. Aber davon ist die Austria derzeit weit entfernt und deswegen braucht man sich da jetzt auch gar keine Illusionen machen, dass das in Zukunft irgendwie besser wird, weil man wird die Investorengruppe nicht auszahlen können oder nicht so auszahlen können, dass man dann finanziell noch immer unverwundbar ist. Es fehlt an Transfererlösen, es fehlt an einer klaren Strategie. Man hat jetzt da mit dem Michi Wagner einen Sportdirektor eingestellt, der mit der Investorengruppe nicht abgesprochen war. Ich weiß halt auch nicht, was man sich mit solchen Aktionen erwartet. Und da tut mir der Michi Wagner ein bisschen leid, weil der natürlich mit Herzblut bei der Sache ist und nur das Beste für den Verein will, aber da irgendwie hoffentlich kein Bauernopfer wird. Also die Gefahr sehe ich da auch ein bisschen. Und das ist alles schon sehr unglücklich, wie man da agiert. Und auch reagiert, also sehr unprofessionell. Sehr, sehr unprofessionell und für die Fans natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und da kann man auch an meinen Kurt Golowitzer, sehr beliebt bei den Fans ist und auch sicher gute Arbeit leistet. Ich mag ihn auch sehr gerne, aber dass man es da nicht schafft, in so wichtigen Positionen zu moderieren und moderierend irgendwie einzugreifen, sondern da irgendwie versucht, überall seine eigenen Leute zu installieren. Das ist einfach grauslich. Und jetzt mischt sich der Ralf Rangnick dann auch noch ein anscheinend. Der soll lieber mal einen Austrianer fürs Nationalteam nominieren, bevor er da irgendwie in Gremien mitmischt. Also das verstehe ich dann überhaupt nicht.
Jo. Also Fahrt wird's fix nicht, auch in der Winterpause nicht, nehme ich doch stark an. Einmal nochmal aufs Sportliche zurückkommen, jetzt beim Wolfsberg-Match. Irgendwie für mich überraschend und irgendwo bezeichnend, dass ein Luka Pazurek auf einmal gar nicht mehr im Kader der Kampfmannschaft war und bei den Young Violets aufgelaufen ist. Wie siehst du das so?
Das ist ja der Prozess.
Okay.
Die jungen Spieler, die dürfen nicht nur auf der Bank sitzen, die müssen ja auch spielen und wenn sie in der Kampfmannschaft nicht spielen, dann spielen sie eben bei den Young Violets. Nein, ich glaube, dazu würde ich jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Das ist einfach die Young Violets haben gegen St. Pölten gespielt, den Tabellenführer der zweiten Liga, wollten dort auch eine ordentliche Leistung abliefern, haben dann verloren, waren auch in Unterzahl. Aber ich glaube, dass man dort einfach versucht hat, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu kriegen. Also ich würde da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Und ich glaube, dass wenn man gegen den Ersten aus der zweiten Liga spielt, auch für einen Pazurek, dass ihn das mehr weiterbringt, als wenn man 75 Minuten auf der Bank sitzt.
Mhm. Gut, und das andere dann noch, Rolle von Mandy Fischer, der jetzt ja dann relativ offensiv eingesetzt worden ist jetzt beim BRC. Irgendwie ist man auf der 6, was ich so höre aus dem Außenumfeld, nicht hundertprozentig mit ihm zufrieden. In der offensiven Rolle sieht man ihn auch nicht wirklich. Wie bewertest du ihn?
Naja, man hat schon, also er spielt jetzt schon seit längerem offensiver. Eigentlich seit Lee wieder zurück ist, also der Sechser Lee wieder zurück ist, spielt der Manny Fischer offensiver und hat eigentlich mit Zakaria, Eggestein und er die Dreierkette vorne gebildet, schon mehrere Spiele. Ich finde, er spielt offensiver besser als defensiver, das ist ihm mehr auf dem Leib geschneidert, hat auch dort seine erfolgreicheren Spiele gehabt. Dass er jetzt nicht in jeder Situation glücklich agiert und vielleicht auch nicht bei 100% ist, mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass man derzeit einfach nicht als ganze Mannschaft nicht bei 100% agieren kann, aber trotzdem dürfte er für die Mannschaft so ein wichtiger Teil sein auf dem Feld und neben dem Feld auch als Kapitän, dass er halt derzeit auch unverzichtbar ist für die Startelf und zwar, glaube ich, nicht nur aufgrund seiner spielerischen Leistung, sondern eben vor allem aufgrund seiner Persönlichkeit und auch so ein bisschen ein weiterer Baustein als verlängerter Arm des Trainers fungiert, nicht nur Eggestein und Dragovic, sondern eben auch ein Fischer als Führungsspieler da jetzt etabliert in der ersten Mannschaft.
Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jo.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja, nicht nur in der Bundesliga-Tabelle ist alles eng beisammen, auch in unserem Tippspiel kann noch viel passieren. Weil es gibt jetzt noch 6 Partien, die ausstehen. 2, 3, 4, 5, 6, genau, 6 Stück. Und also für 2025. Im Moment ist es so, dass M. Stari 2007 sich nach vorne geschoben hat. 54 Punkte auf Platz 1, gefolgt vom Flo mit 53 und mit Marco mit 52. Marco hat jetzt gerade erst letzte Woche von mir die Ricola Zuckern, seinen letzten Preis überreicht bekommen und schickt sie jetzt vielleicht an, da erneut etwas abzustauben. Auf Platz 4 haben wir dann die Kati-Maus mit 51, dann Reinaldinho, der mit 18 Punkten jetzt diese Runde gewonnen hat, nachdem er in dem Spieltag 4 0 gemacht hat. Keine Ahnung, ob er nicht getippt hatte oder ob er alles überall daneben lag. Kann ja auch gut sein, kennen wir ja auch, Stefan. Aber mit 50 Punkten auf Platz 5 und dann gibt es noch einige, oder ja, 3 Stück, 49, 48, 48, die sind für mich vielleicht auch noch in der Verlosung mit dabei, oben rein zu rutschen zu können, der Fiola 32, der Chris 21 und Ultraviolett 71. Stefan, auf uns beide bezogen, war es jetzt so, dass du etwas ausgelassen hast. Ich bin mit 37 Punkten jetzt auf Platz 34, du bist um einen Punkt hinter mich zurückgefallen und hast 36 Zähler damit am Konto, Platz 39 im Moment. Aber Messe, wie gesagt, egal, ob jetzt zwischen uns oder ganz oben, noch lange nicht gelesen. Es gibt noch weitere Partien und nachdem ich jetzt minimal vorne liege, würde ich dich bitten, die Moderation an dich zu reißen.
Genau, da geht es in der Conference League weiter am kommenden Donnerstag mit Rapid gegen Omonia Nicosia.
Yes, 21 Uhr. Ich sage 1:1 geht die ganze Geschichte aus. Ich melde mich vielleicht jetzt gleich nach dem Tippspiel dann nochmal ganz kurz zu diesem Thema.
Liefering spielt gegen Rapid 2 in
Liga. Aber du,
Liga. Also ich sag 1:2. Ich sag 1:2.
Ja.
Liefering spielt gegen Rapid 2 dann in Liga 2 am Freitag um 18 Uhr.
Sag ich 2:2.
2:0. Dann am Samstag um 20 Uhr spielen die Young Violets gegen Klagenfurt zu Hause.
2:1.
Ach, ich sag 2:1. Und am Sonntag kommt es dann zum letzten Meisterschaftsspiel von Rapid in diesem Jahr in Linz gegen Blau-Weiß Linz, gegen den Tabellenletzten. Wie spielt Rapid da?
1:1.
1:1, sage ich 1:2. 14.12. dann eben um 17 Uhr das Spiel der Runde. Die Austria gegen Sturm. Sturm Graz ja in den letzten Monaten ein Lieblingsgegner der Austria, aber ob das so bleiben wird, das zweifeln wir sehr an wahrscheinlich, oder?
Ich sage 1:1.
Ich sage 2:2. Wäre ja gar nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt auch schon das letzte Spiel des Jahres für Rapid angelegt und werden das jetzt auch schon mittippen. Nämlich am 18.12. um 21 Uhr muss Rapid noch einmal eine Auswärtsreise antreten nach Mostar. Mostar gegen Rapid.
3:1.
3:1. Das sehe ich derzeit auch noch 1:1. Wenn du dann vielleicht den Gegner auch ein bisschen vorstellst und ich mich selbst nicht damit beschäftigen muss, dann werde ich das vielleicht auch noch ändern.
Und mit dabei sein kann man kicktipp.at/nogo. Wer jetzt natürlich neu einsteigt, kann schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Es wird schwer, dann auch was zu gewinnen. Aber das wird jetzt nicht gleich das ultimative Ziel sein. Aber man kann schon, wie gesagt, sich mal ein bisschen orientieren, wie läuft so der Hase und dann gewappnet sein für 2026.
Genau, in diesen 2 Monaten gibt es eine Führung am Wiener Zentralfriedhof zu gewinnen, zu einem Zeitpunkt der Wahl des Gewinners. Natürlich mit Absprache mit dem Guide und ja, und auch wir kämpfen um das Weihnachts- und Silvester-Sujet. Wird es grün, wird es violett, derzeit wird es eher grünlicher. Wir haben beide wahrscheinlich nicht so viel Lust, das zu gestalten, deswegen
macht sie KI.
Genau, schauen wir mal.
Und dann gibt es noch einen violetten oder grünen Weihnachtsmann, schauen wir mal, genau. Für wen.
Also kicktipp.at/nogo.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, es ist ja so, liebe Freunde da draußen, dass Rapid jetzt nochmal gegen Omonia ran muss. Das ist das letzte Heimspiel des Jahres und wie schon hier und da mal zu hören war, war es anscheinend ging jetzt schon im Reed-Spiel kurz davor, dass es vielleicht irgendwann einen Platzsturm gegeben hätte. Also neben all den Dingen, die ich vorhin aufgezählt habe, die ich verstehe, wie Pfeifen, selbst auch mit Trillerpfeifen und Banner und sonstige Pfeifereien oder Unmutsbekundungen verständlich sind. Und dann aber halt ich auch schon gesagt habe, Böller sind für mich dann nicht verständlich und einfach nur eine Gefahr. Wäre auch ein Platzsturm, glaube ich, etwas, was, glaube ich, keinem wirklich weiterhilft, was jetzt gerade in einem UEFA-Match, denke ich mal, große, vielleicht sogar drakonische Strafen nach sich ziehen könnte, wo man sich gerade dem Verein und dafür für den Verein wollen ja die Fans immer da sein, drakonische Strafen nach sich ziehen könnte. Hoffe ich mal, dass in diese Richtung nichts geht. Art 1, weil einfach die Leute dann hoffentlich dann doch so vernünftig sind, selbst wenn es wieder nicht läuft, nichts zu unternehmen. Und A2, weil Rapid hoffentlich einfach jetzt zum ersten Mal dann auch punkten wird gegen Omonia Nicosia. Da hatte man schon in der vergangenen Conference League Saison das Vergnügen, dort zu spielen. Es gab dann auswärts auf Zypern eine Niederlage. 1-3 hat man damals verloren. Nicosia ist jetzt derzeit auf Platz 2 in der zyprischen Liga hinter Paphos, 2 Punkte hinten dran, gefolgt von Larnaca mit 27 und Limassol mit 26. Also da ist oben auch noch einiges eng beisammen. Die Top 5 nur durch 6 Punkte getrennt. Da kann es auch nach oben und nach unten viel passieren. Ja, vor dem Lokalrivalen liegt im Moment 4 Punkte. Man darf gespannt sein, was jetzt da tatsächlich in diesem Match alles passieren wird, wie sich die Zyprioten präsentieren. Wien ist mit Sicherheit so ein bisschen von der Temperaturen her ein kleiner Kulturschock. Wird es nicht das angenehmste Wetter für die sein, aber wir wissen alle, ja, Rapid verunsichert ist auch die Frage, wird die Fanunterstützung am Anfang jetzt mal noch da sein und vielleicht der Mannschaft ein bisschen mehr Stabilität noch geben können, oder ist da gleich von Anfang an etwas, sag ich mal, im Argen? Ich hoffe auf Ersteres, auch wenn ich, wie gesagt, den generellen Unmut natürlich verstehen kann. Jo, so viel im Moment dazu. Trainer ist Henning Berg von Nicosia, ist ein Norweger und er ist seit diesem Sommer dort in Amt und Würden.
Immer sehr unangenehme Gegner, die Zyprioten.
Das stimmt, das stimmt.
Gut, dann danke dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Rausschmeißer-Kategorie.
Der Song zufolge. Jo, wir haben ein bisschen philosophiert, wie wir das machen könnten. Nachdem jetzt heute Feiertag ist und wir jetzt deswegen am Montagmorgen aufnehmen, haben wir uns gedacht, Monday Morning wird doch eigentlich ganz gut auch als Song passen. Da gibt es 3 Songs, die heißen Monday Morning. Wir haben jetzt uns für Jarvis Cocker entschieden. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nicht wirklich gehört gehabt. Werden Stefan damals im Nachgang gleich den Link schicken, sodass er das auf unserer Spotify und YouTube Playlist einbauen kann. Ist für mich so ein bisschen in Britpop angelagert. Hat so ein bisschen, ja, John Lennon-Style für mich, wenn ich das Foto hier so sehe. Wir werden euch diesen Song näher bringen, weil es einfach hier zum Montagmorgen gut passt, auch wenn es ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr Montagmorgen hören werdet.
Und I Don't Like Mondays ist schon drauf.
Ja, dann, genau. Das hat es dann auch noch verhindert. Also damit viel Spaß. Auch da wird unsere Liste immer größer, so wie unsere ganze Folgensammlung immer mehr wird. Und jo, viel Vergnügen.
Entschuldigung, ich bin jetzt da ausgerutscht. Auf der Maus bin ich ausgerutscht.
Ja, du bist ja bei Rapid und Austria normal zum Ausrutschen.
Ja, genau. Unsere Performance soll auch zu unserer Mannschaft passen.
So schaut's aus.
Also auf Spotify und YouTube findet ihr unsere Listen, unsere Playlisten, und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Der Song zufolge. Hätte man das auch hinter uns gebracht, Stefan?
Wieder mal eine Folge hinter uns gebracht, auch schön.
Genau, wir hoffen, die letzten etwas über 50 Minuten waren für euch nicht so grausam wie die Performances unserer beiden Mannschaften. Freuen uns immer über Feedback, wenn ihr welches für uns habt, auf allen Social-Media-Kanälen. Fast allen, die es gibt, sind wir vertreten, entweder unter NoGoWien oder NoGo.Wien, und ansonsten gerne auch in den Kommentaren bei Spotify, YouTube und so weiter oder Stefan per E-Mail.
Genau, nogo.wien@gmail.com. Wir sind für euch erreichbar und freuen uns auf eure Nachrichten. Und wünschen euch eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit. Und ja, alle Austrianer, an alle Austrianer, wir haben noch ein Spiel zu überstehen. Das ist am kommenden Sonntag. Und an alle Rapidler, viel Spaß bei den letzten drei Spielen.
Ja, ja. Das heißt, wir hören uns am Freitag dann nochmal mit dem vorletzten Quickie. Ja, ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Aber schauen wir mal.
In diesem Sinne, schöne Woche, bleibt gesund und uns treu. Tschüss, Baba.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.